Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerustelt. Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Welcome back zum Formula Nerd Podcast. Zur Folge zum großen Preis von Melbourne in Australien. Und ja, es war wieder ganz, ganz viel los. Also wir haben richtig viel zu berichten, glaube ich, nach diesem Rennen. In unserer Umfrage an euch hat es auch ganz gut abgeschnitten. Ich glaube, einige haben sogar teilweise Bestnoten verteilt. War ich ein bisschen überrascht, ganz so sehe ich es nicht. Aber generell relativ positive Stimmen in unserer Community. Aber zunächst, erstmal kommen wir zu dir, Marc. Wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, wie immer, größtenteils live. Also, ja, ich habe die freien Trainings. Nee, wobei, größtenteils live ist sogar eine Lüge. Nee, ich habe das tatsächlich alles nachträglich geguckt, bis auf das Rennen. Mhm. Ich habe sogar das Qualifying, weil ich Freitag ein bisschen länger unterwegs war, habe ich auch das Qualifying dann geguckt, als ich wach war, als ich aufgestanden bin. Und genau, die freien Trainings habe ich auch alle im Real Life nachgeholt. Und dann, ja, fürs Rennen musste ich mich dann aber Sonntagmorgen früh rausquälen. Das musste man dann doch live gucken. Ich hoffe mal, du hast es genauso gemacht.
Also bei mir war es ganz, ganz kurios. Die Trainings, muss ich sagen, habe ich kaum verfolgt. Ich habe nur mal so ein bisschen Zusammenfassungen dazu dann geguckt. Und ja, das Qualifying habe ich quasi verpasst. Ich bin nach dem Qualifying ins Bett, konnte es jedoch nicht gucken, weil ich morgens erst nach Hause gekommen bin nach einer längeren Nacht. Und ja, dementsprechend habe ich mich kurz hingelegt, habe das mittags ungefähr dann geschaut, weil ich es ja immer aufnehme auf dem Receiver. Und das Rennen, bei dem habe ich es dann genauso gemacht, habe es dann ungefähr so, ich glaube, es war so 10 Uhr morgens, habe ich dann angefangen, das Ganze zu gucken. Okay. Handy natürlich im Flugmodus, dass ich nichts mitbekomme. Oh, und da ist mir aufgefallen, ich hatte neben mir das iPad stehen und da war das WLAN an. Ne? Da hätte ja sein können, dass da irgendwelche Push-Benachrichtigungen drauf sind. Und die F1-App hatte auch eine. Allerdings war das Geile, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber da stand nichts über das Ergebnis drin, sondern einfach nur, dass man da quasi die Ergebnisse abrufen kann. Also
das machen die mit Absicht, glaube ich, tatsächlich.
Also richtig gut. Also fand ich richtig, richtig, richtig gut. Und ich habe erst natürlich einen Schock gekriegt, wenn da jetzt irgendwas steht, Verstappen gewinnt mal wieder in Melbourne oder so, dann, wobei das wäre ja, da bin ich sogar von ausgegangen, wie es dann gekommen ist, ne, das war ja dann noch eine andere Sache. Und ja, wir kommen auch bald zum Sportlichen. Erstmal noch ganz kurz. Für uns war es jetzt doch ein bisschen eine Aufnahmepause. Aber das, obwohl wir gar nicht ohne neue Folge da standen. Denn vor 2 Wochen war es jetzt circa anderthalb Wochen. Ich weiß es gar nicht. Kommt mit den Wochenenden so durcheinander, wo keine Formel 1 ist. Kam ja unsere Dream Grid Folge raus und ja, die auch für einige erheiternde Stimmung gesorgt hat bei euch. Das freut uns natürlich. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Und dazu habe ich eine ganz kurze Ergänzung, die möchte ich jetzt vor der sportlichen Analyse noch bringen. Ich habe ja eine Story zu David Coulthard, Niki Lauda und Gerhard Berger erzählt. Um was es da ging, möchte ich jetzt mal nicht verraten, das könnt ihr dann nachhören. Kleine Ergänzung dazu, da ich in der Folge nicht ganz sicher war oder beziehungsweise den Sinn nicht verstanden hat, wer davon der andere Fahrer neben David Coulthard ist. Ja, es war natürlich Gerhard Berger, denn als David Coulthard damals schon gefahren ist, hatten Gerhard Berger auch noch seine letzten Rennen gefahren. Also von daher nochmal kleine Richtigstellung zu der Folge. Und ja, genießt es, hört gerne rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, in dem Sinne, gab es sonst noch irgendwas Neues?
Nee, ich glaube nicht. Also wir haben so ein paar kleinere Sachen, die aber mehr so zu den Renngeschehnissen gehören, sag ich mal. Sonst keine so großen News. Um Red Bull ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Die ganze interne Sache und diese Gerüchte.
Stimmt, da kam ja gar nichts mehr.
Ja, ob Max Verstappen irgendwie wechselt, das war glaube ich auch ein bisschen größer aufgebauscht, als es dann eigentlich war, weil warum sollte er aktuell auch wechseln? Ja, also das ist alles irgendwie so ein bisschen abgekühlt, sage ich jetzt mal. Da gibt es keine neuen Sachen. Die Investigation gegen hier den Chef der FIA läuft ja noch, aber das hieß ja auch, dass das 5 bis 6 Wochen dauern soll. Also das ist auch keine Überraschung, dass da noch nichts Neues gibt. Werden wir natürlich in unsere Podcast-Folgen einbinden, sobald es da Neuigkeiten gibt. Aber ja, aktuell ist alles ruhig noch, würde ich mal behaupten.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Ist ja auch mal ganz schön, wenn ein bisschen Ruhe ist, auch um das ganze Horner-Thema. Das war ja davor extrem präsent. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir hier direkt rein in die sportliche Analyse nach dem großen Preis von Melbourne. Ohne Pause, denn sofort rein ins Qualifying.
Ja.
Wobei man dann quasi wieder vor dem Qualifying einsteigen konnte, denn es sind nur 19 Autos gefahren. Alex Albon saß im Boliden von Logan Sargeant, und allerdings nicht, weil Logan Sargeant irgendwie einen Unfall gebaut hat und deswegen nicht an den Start gehen konnte, sondern Alex Albon. Wir haben ja auch eine kleine Umfrage gemacht, einige konnten es verstehen, gab aber auch ein paar, die gesagt haben, ist ein Unding. Wie siehst du das Ganze, Marc? Oder roll das ganze Thema doch mal so ein bisschen auf.
Ja, also ich bin da auch sehr, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Ich finde es schwierig.
Ich weiß, wofür du gestimmt hast.
Ja, also das Ding ist, auch für vielleicht alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, Alex Albon hatte einen Crash im freien Training, und weil Williams kein Spare-Chassis hatte, also kein Ersatz-Chassis in Melbourne vor Ort hatte, war es dann halt einfach so, ja, die hatten halt einfach nur ein Auto für den Rest des Wochenendes dann. Und das war halt das, in dem Logan zu dem Zeitpunkt gefahren ist. Und Alex Albon war dann quasi ohne Auto da. Und Williams hat sich dann dafür entschieden, für den Rest des Wochenendes Alex Albon fahren zu lassen. Und ja, das ist natürlich einerseits aus Teamsicht absolut verständlich, würde ich jetzt mal behaupten, weil Alex Albon ist schon die klare Nummer 1, ist schon immer besser unterwegs als Logan Sargeant, hat jetzt den Fehler im freien Training gemacht, gut. Interessanterweise ist er ja auch letztes Jahr in Melbourne in die Mauer eingeschlagen, im Rennen.
Ja.
Also
an der Wechselecke.
Genau, ja. Aber ja, ist natürlich auf einer rein, sag ich jetzt mal, finanziellen Business-Sicht, was dann am Ende gerade für so kleinere Teams wahrscheinlich auch das Wichtigere ist, ist es natürlich die richtige Entscheidung, weil du willst den Fahrer, der dir Punkte garantieren kann, der dir eine höhere Platzierung garantieren kann, weil da geht es ja im Endeffekt um Millionen, selbst auf den hinteren Platzierungen. Aus sportlicher Sicht ist es natürlich furchtbar, so eine Entscheidung treffen zu müssen, weil Logan Sargeant konnte da absolut gar nichts für und kriegt die Möglichkeit genommen, am Qualifying und am Rennen teilzunehmen. Ist dann auch so eine Sache, gut, bei Williams, da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass die Fahrer untereinander fighten, aber stell dir mal vor, das würde in einem großen Team, wo es um die WM oder um die Plätze geht, würde das passieren, dann ist das sportlich auch einfach nicht tragbar, wenn du dann sagst, keine Ahnung, am Ende geht es noch um die WM unter Teamkameraden oder um Platz 3, Platz 5, keine Ahnung was. Und dann macht der eine einen Fehler, aber du nimmst dem anderen das Auto weg. Ganz schwierig, aber ja, also ich fand es dann doch irgendwo nachvollziehbar in der ganzen Williams-Situation. Die kämpfen da hinten um die letzten Punkte und müssen irgendwie gucken, dass sie da Preisgelder rankriegen, die es ja in der Formel 1 auch bis nach hinten gibt. Deswegen, ja. aber trotzdem sehr, sehr schwierige Entscheidung.
Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, weil es eben ein Team ist, was hinten steht und wirklich jeden gebrauchen kann, jeden Platz unter den Top Ten. Ich glaube, bei einem Team, was oben steht, hätte man gar nicht die Entscheidung treffen müssen, weil dann einfach das Auto draußen geblieben wäre, was gecrashed ist und auch mit dem zugehörigen Fahrer natürlich.
Ja, ich glaube sogar, dass also die großen Teams werden wahrscheinlich auch Ersatzchassis gehabt haben.
Das ist natürlich.
Also da war angefangen.
Da hast du natürlich recht. Das hat mich auch erst ein bisschen gewundert, aber klar, Budget Cap, ne? Und
ja, das stimmt.
Da musst du eben auch gucken. Und ja, also für Logan Sargeant ist natürlich eine ganz, ganz bittere Pille. Und nachdem man ihm, wir haben ja letztes Jahr schon lange gezweifelt, ob er überhaupt die Saison nochmal fährt, dann hat er die Chance bekommen. Ich weiß nicht, jetzt ist das aber doch für ihn so ein bisschen sehr demütigend, weißt du? Er hat nichts verbrochen an diesem Rennwochenende. Sein Teamkollege hat das Ding zweimal in Folge in Melbourne gecrashed, mit letztem Jahr eingeschlossen. Und ja, also Logan wird einfach rausgeschmissen aus dem Cockpit. Also ich finde das schon sehr, sehr grenzwertig. Den sportlichen Aspekt wiederum kann ich verstehen, weil Albon eben, wenn der Punktelieferant ist bei Williams, das muss man ganz klar so sagen. Und die sportliche Distanz bei den beiden ist ja auch absolut eindeutig.
Ja, ja, es ist, wie gesagt, also das ist bestimmt, wird nicht für, ja, kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, wie Logan das jetzt auch nimmt und alles, aber ich glaube, das wird jetzt die Stimmung im Team nicht, keine Ahnung, angefeuert haben oder so. Also das ist halt einfach eine schwere Entscheidung. Es ist halt doof. Es ist ja auch für Albon irgendwie doof, ne? Weil im Endeffekt Albon ist ja auch gar nicht der, der die Entscheidung trifft. Albon hat einen Fehler gemacht, weiß das auch. Mhm. Kriegt dann von seinem Team gesagt, hey, du fährst jetzt Logans Auto. Wo er natürlich nicht Nein zu sagen wird, ne? Also warum auch? Kann sich ja dann auch als Fahrer nicht verweigern, wenn das Team das entscheidet. Aber weiß halt auch so, ja, jetzt muss mein Teammate aussetzen, weil ich Scheiße gebaut habe. Und also es ist für beide Fahrer eine ganz, ganz blöde Situation. Und ja, mal gucken. Aber ja, ich denke mal, Logan hat's, also so das, was ich auf Social Media sein, was er dazu gesagt hat und dann auch, dass er in Australien, er war ja noch dabei, hat dann ganz viele Interviews, sag ich schon, Unterschriften gegeben und so. Und es hat ja auch von den Fans ganz viel, sag ich mal, Liebe zurückbekommen, die dann Plakate für ihn gebastelt hatten und sowas. Und da hat er sich auch ein bisschen mehr Zeit für die Fans dann genommen, weil gut, er hatte jetzt an dem Wochenende dann nicht mehr viel zu tun, aber ja, ich glaube, ja, muss er jetzt wegstecken, hoffen, dass das nicht wieder passiert. Und ja, in Suzuka ist er wieder am Start und wer weiß, vielleicht ist das jetzt auch nur so ein Ding, keine Ahnung, was so ein bisschen, kann er jetzt auch als extra Motivation nutzen.
Ja. So sollte er auch da rausgehen und er hat es ja wirklich gut gemeistert, das Ganze. Hat da, ja, war da nicht die beleidigte Leberwurst oder so, aber ich meine, er ist, in dem Sinne ist er kein Rookie mehr, aber irgendwie auch schon. Ich weiß nicht, der ist, ne, und was will er da machen? Albon ist halt die, da ist ja wirklich die Fahrerpaarung klar. Albon ist die klare Nummer 1, er soll sich neben ihm entwickeln, aber ja, zweischneidiges Schwert, das Ganze, denke ich. Und ja, für einen wie Sargeant sehr bitter, liegt aber auch eben daran, wie du gesagt hast, man hatte kein weiteres Chassis dabei.
Ja, da habe ich schon mal das erste große Thema quasi abgehakt an dem Wochenende. Ja,
und jetzt kommen wir zu den sportlichen Ergebnissen
des
Qualifyings. Ja, rein in Q1.
Genau, ja, jetzt, ja, da wenige Überraschungen, sage ich mal wieder. Also, ja, sind demnach ja nur 4 ausgeschieden, weil wir nur mit 19 gestartet sind. Ja, gut, dass jetzt Gasly im Alpine ausscheidet, Joe im Kick sauber, wobei Joe ja, war Joe derjenige, der blockiert wurde von Perez?
Das glaube, kann gut oder? Sein, ja.
Genau, Perez hat sich ja die Gridstrafe eingehandelt. Ich meine, das war in Q1 und er hat.
Oder war das Hülkenberg, der von Perez blockiert wurde? Weil ich meine, Hülkenberg wurde auch mal blockiert. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es jetzt die Aktion mit Perez war.
Kann auch Hülkenberg gewesen sein, jetzt wo du es sagst. Ja, so oder so. Ja, Hülkenberg, nämlich kleine Überraschung, sage ich mal, dass er da schon in Q1 ausscheidet, der ja sonst relativ gut immer in den Qualifyings ist. Ja, aber sonst gut, Ricardo auch früh ausgeschieden. Yuki ja bis in Q3 gekommen. Ja.
Ricardo hat halt den letzten Versuch versemmelt. Er war ja eigentlich in Q2, allerdings wegen den Track Limits.
Ja,
und da die auch ganz die Zeit gestrichen worden. Also er wäre eigentlich sportlich doch relativ deutlich, ich glaube, na gut, auf Platz 11 oder 12 so gelandet, aber er wäre ja in Q2 gekommen, ne? Aber gut, ist halt, Track Limits ist halt Eigenverschulden, ne? Das ist nun mal
ja,
so.
Ja, und da war halt auch die Sache, die Track Limits, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war relativ früh in der Runde und es war sehr eindeutige Track Limits.
Nach der ersten Messzeit schon. Kurz danach, ja.
Genau, sogar
noch davor ist das.
Davor, genau. Also im ersten Sektor auf jeden Fall. Und das war eindeutig. Das muss er gemerkt haben. Das muss das Team auch gesehen haben, weil man, also auf ihm war auch die Kamera in dem Moment.
Ja, genau.
Von der Übertragung.
Ich habe das ja auch schon gesehen sogar. Und mir kam das auch komisch vor, wie weit er da drüber war. Also ich dachte, okay, fährt man die Kurve so?
Ja. Nee, das war ganz eindeutig Track Limits. Die Kommentatoren bei FONTV haben auch gesagt, warum macht er nicht langsam? Lädt den Akku wieder auf, weil, keine Ahnung, der hat die Hälfte vom ersten Sektor gefahren. Das ist jetzt nicht so, dass die Reifen da schon so im Arsch sind oder dass das ERS schon so viel deployed hat, dass du da keine schnelle Runde mehr rauskriegst. Er hätte einfach da langsam machen können. Mhm. Von der Zeit her hätte es auch gereicht. Da langsam machen, die restlichen 2/3 der Runde als Aufladerunde wieder nehmen und dann seine Schnelle fahren können.
Er hatte noch genügend Zeit. Er hätte noch eine Schnelle fahren können.
Und das ist eine Sache, natürlich weißt du nicht, okay, vielleicht hatten sie ganz wenig Sprit drin, nur für die eine Runde. Dann okay, dann kann man nichts machen. Dann fährst du die zu Ende, hoffst, dass es von den Track Limits irgendwie übersehen wird, doch nicht registriert wird, du nachweisen kannst, dass du keine Zeit gewonnen hast, was auch immer. Dann musst du es halt probieren so. Mhm. Aber in dem Moment, in dem er genug Sprit im Auto gehabt hätte, wenn es jetzt so wäre, dann war das einfach blöd. Dann war das vom Team, aber auch von ihm blöd, die Runde auf Vollgas fertig zu fahren. Dann lieber sagen, okay, waren Track Limits, die Runde
schon,
wird nichts. Rausnehmen, langsam machen, nächste Runde muss es dann werden. Ja, ein bisschen, keine Ahnung. Und so oder so ist ja der Fehler mit den Track Limits selbst verschuldet.
Ja, deswegen, klar. Ist halt maximal bitter, ne? Zeigt aber auch eben, man kann sich auch nicht immer nur auf den letzten Versuch verlassen, ne? Das ist halt auch so.
Das stimmt, ja.
Ne? Man hätte auch die erste Runde besser machen können. Deswegen ist maximal ärgerlich. Aber in dem Falle halt, nicht gut gelaufen. Ja. Und dementsprechend eben ausgeschieden. Und wer auch ausgeschieden ist, ist Nico Hülkenberg. Würde ja passen, wenn er da wirklich behindert worden wäre. Weil ich weiß gar nicht, was mit seinem zweiten Versuch war.
Ich glaube, die Track Evolution war relativ groß. Also ich glaube, die zweiten Versuche waren einfach schon deutlich schneller als die ersten. Von daher ist ja jetzt auch nicht so, dass der Haas da so eine Rakete ist, dass egal, mit welchem Versuch du da locker durchkommst.
Stimmt, im Qualifying waren beide in dem im Q1 jetzt nicht so schnell, denn Kevin Magnussen ja auch nur 15. geworden in Q1 und somit allerdings in Q2 gekommen. Wo wir jetzt reingehen, man kann ja eigentlich sagen, eine positive Überraschung mit Esteban Ocon, der es da reingeschafft hat, am Ende 15. Das ist für Alpine
aber
schon mal ein kleines Statement.
Ja, also er hat sich ja auch am Funk gefreut, als ob er da, keine Ahnung, aufs Podium gefahren wäre, gefühlt. Fand ich ein bisschen übertrieben. Also klar, es muss Alpine die kleinen Schritte machen, aber da muss man dann auch ehrlich sein, jetzt in Q2 zu kommen, wo in Q1 nur 4 Autos ausscheiden konnten, die Kicks sauber sind jetzt nicht so viel besser als die Alpine gewesen. Dein Teamkollege ist ausgeschieden, Hülkenberg wurde blockiert, Ricardo hat Track Limits gehabt.
Ja gut, also, so gesehen, ne, fällt da auch wieder viel rein.
Ja, also da muss man dann auch ehrlich zu sich sein, so ein großer Sieg war das für Alpine jetzt auch nicht. Aber gut, ich meine, sei ihm gegönnt, dass er sich darüber gefreut hat, aber war dann am Ende ja trotzdem nur P15.
Die Alpine ja auch 2 Aufwärmrunden immer gefahren.
Ja, stimmt.
Im Gegensatz zu den, ich weiß gar nicht, ob es noch ein anderes Team gemacht hat, aber war schon sehr auffällig zu sehen. Und ja, gut, der Boxenfunk, ne, von Ocon, das hätte so reingepasst in, ja, in so Fernando Alonso zu Alpine-Zeit oder damals zur McLaren-Zeit, weißt du, wo er sich ironisch einfach lustig macht über das Ganze, ne?
Ja, das stimmt, ja, das hätte gepasst.
Naja, gut. Ja, ansonsten für mich ein bisschen positiv zu erwähnen auf Platz 13, Valtteri Bottas.
Ja, das stimmt. Das war ja für ihn quasi ein Heimrennen. Mhm. ist ja adoptiv Australier, sag ich mal. Hat auch einen sehr, sehr schönen Werbespot für Uber Carshare gedreht. Wer den nicht gesehen hat, einfach mal auf Valtteri Bottas Instagram-Page gehen. Lohnt sich. Ja, sonst haben wir gut Magnussen auf 14, Albon auf 12, würde ich sagen, ist aber auch so ein bisschen das, was er auch in den letzten Malen abgeliefert hat, also passt. Und ein bisschen Enttäuschung, Hamilton nur auf 11,
ja,
wo sich das aber auch das ganze Wochenende schon ein bisschen abgezeichnet hat bei ihm, ne? Der kam ja auch in den freien Trainings nicht so klar, hat gemeint, das mit dem Setup und an sich, der fühlt sich nicht wohl im Auto und so. Ja, war dann keine so riesige Überraschung, dass es dann auch im Qualifying nicht so super für ihn lief. Ja, aber das hat dann quasi einen Platz in Q3 freigemacht, der nicht von den Top-5-Teams kam, sage ich mal.
Stimmt, nämlich auf Platz 9 Yuki Tsunoda.
Platz 8, oder?
Im Q2.
Ach so, ja gut, okay, ja genau. Ja, und dann am Ende
Russell war ja Zehnter vor Hamilton, hat ihn da ein bisschen rausgekegelt mit der Zeit. Ne? Und ja, gehen wir direkt in Q3 rein. Das wollte ich wieder in Q1 sagen. Mann, das ist ein alte Problem hier.
Ja, und da war's, da sah noch alles normal aus, sag ich mal. Also die ersten Martens, wo wir sie bis jetzt einschätzen, so ein bisschen fünftstärkstes Auto, Platz 9 und 10, Stroll vor Alonso. Ja. Muss man da auch erwähnen. Tsunoda schlägt beide auch sehr stark.
Ja.
Ja, gut, und dann Mercedes aktuell ein bisschen, also in Australien ein bisschen mit Problemen, deswegen Russell auf Platz 7 hinter den McLarens und Ferraris und auch Red Bulls. Und ja, und dann war es so ein bisschen, Verstappen holt sich die Pole. Sainz hatte ein sehr starkes Wochenende overall, kommen wir dann im Rennen auch nochmal zu.
Genau, denke ich, ist ein gutes Thema da.
Ja, Perez aber auch im Qualifying noch sehr stark, wie ich finde, auf Platz 3. Also
ja, 3,5 Zehntel, ne, genau, Verstappen.
Ja, das ist so, damit kann man leben, okay, glaube ich.
Ja, stimmt schon.
Das ist, damit kann man leben. Und Norris auch sehr stark auf 4. Leclerc eher schwach, der ist ja eigentlich bekannt dafür, sehr, sehr gutes Qualifying
zu
fahren immer.
Auch überraschend eine Ecke langsamer als Sainz.
Ja, also das ist schon, zeigt aber, in was für einer Form Sainz gerade ist. Also,
ja, und das trotz der Blinddarm-OP, das Ganze, der war ja die ganze Woche vorher schon auch noch nicht ganz so fit. Es war ja auch ein bisschen offen, ob er überhaupt antritt. Und hast du ihm gar nicht gemerkt, dass er irgendwelche körperlichen Einschränkungen hat, noch erschöpft ist oder so? Also, kommen wir später nochmal, glaube ich, zu, ne, wie er so abgeschnitten hat, generell am Wochenende. Und ja, auf der Pole. Ne?
Ja, da war noch alles in der alten Ordnung quasi.
Max Verstappen. Ja, und denke ich mal, ist das ein guter Cut mit dem Ende des Qualifyings in diesem Kapitel. Und im nächsten geht's dann direkt in das Rennen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
willkommen in Kapitel 2 der heutigen Folge und dem Rennen von Melbourne, dem großen Preis aus Australien. Und ja, diesmal nicht ja. mit der ewigen Ansage Max Verstappen mit dem Sieg. Nein, der hat nur wenige Runden durchgestanden. Wir fangen an mit Ferrari, mit dem Smooth Operator, genauso wie letztes Jahr in Singapur, der Sieger Carlos Sainz.
Ja, also wirklich, wir haben es ja eben auch schon angedeutet, ne, Qualifying, einfach mega starkes Wochenende von Sainz. Ja, also im Prinzip hat er im Qualifying den Grundstein für sein Rennen gelegt, hatte dann halt quasi Glück, dass Max Verstappen ausgeschieden ist. Man weiß jetzt nicht, wie viel da auch so gegangen wäre. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Max Verstappen dann doch relativ schnell seinen Abstand von 2-3 Sekunden normalerweise hinbekommt und dann das Ding kontrollieren kann von vorne. War dem jetzt nicht so. Und dann hat Carlos Sainz keinen Fehler gemacht, hat das Ding durchgezogen, hat quasi das gemacht, was sonst Verstappen macht. Ist vorne weggefahren und hat das einfach kontrolliert.
Hat er sehr gut gemanagt, das Ganze. Und es war, glaube ich, auch das erste Mal diese Saison, dass nach der ersten Runde der hinter Verstappen noch DRS hatte. Das war ja auch was Neues. Sonst ist Verstappen ja direkt rausgefahren immer nach Runde 1. Dann kam das aber doch für mich ein bisschen überraschend. Da war ja auch noch nicht ganz klar, ob es da einen technischen Ausfall gab bei Max. Ja, und da war der Sainz ratzfatz vorbei und hat das Ding dann echt super nach Hause gebracht. Also wirklich, wir haben es ja schon gesagt, körperlich vermutlich noch ein bisschen angeschlagen gewesen. Im letzten Rennen ja Burman für ihn gefahren aufgrund der Blinddarm-OP. Und hier, ich habe es wahrscheinlich letztes Jahr bei Singapur schon gesagt und sag's jetzt wieder bei Sainz, der ist für mich nicht schlechter als ein Charles Leclerc.
Ja, also aktuell, wenn ich jetzt mal überlege, in Bahrain, Leclerc die ganze Zeit da mit seinen Verbremsern und Problemen und Sainz da auch schon das deutlich bessere Rennen gefahren. Gut, Jeddah haben wir keinen Vergleich, weil Sainz da nicht dabei war. Jetzt in Australien, Sainz auch keinen Zweifel daran gelassen, wer da im direkten Vergleich der bessere ist. Also zumindest diese Saison ist das ziemlich eindeutig. Auch wenn sich es natürlich jetzt im WM-Stand nicht widerspiegelt, weil Sainz halt ein Rennen weniger hat. Aber ja, also wie gesagt, hat er keinen Zweifel dran gelassen. Gut, man muss jetzt auch sagen, Leclerc Rennen auch recht stark. Er ist ja auf 5 gestartet, ne? Wenn wir jetzt allgemein bei Ferrari sind. Er hat sich die schnellste Rennrunde geholt, ist auf Platz 2 gefahren. Also auch da, viel mehr war da nicht drin. Er musste, keine Ahnung, mitten im Feld starten, hat jetzt nicht das Glück wie Sainz, dass er quasi von Runde 2 an freie Luft vorne hatte. Aber auch da, kein schlechtes Rennen gefahren, dann den Doppelsieg für Ferrari heimgebracht. Wirklich.
Und auch sehr fair in den Interviews. Also hat ja auch gesagt, hier war absolut verdient von Carlos das Ganze und hat da wirklich fürs Team gesprochen, fürs Team gearbeitet. Gut, er ist ja auch der bei Ferrari bleibt, ne?
Ja, genau.
aber ja, für mich war das Ding von Sainz wieder ein ganz, ganz großes Bewerbungsschreiben. Und ja, auch in Richtung der Top-Teams nächstes Jahr.
Ja, genau. Also Mercedes hat ein freies Cockpit, dadurch, dass Hamilton ja zu Ferrari geht. Und Sergio Perez hat auch nur noch für dieses Jahr Vertrag. Also zumindest in den beiden Top-Teams sind auf jeden Fall jeweils noch ein Cockpit frei. McLaren hat die Fahrer safe. Gut, bei Aston Martin könnte auch was frei werden, je nachdem, was Alonso gedenkt zu tun nach dieser Saison. Ich glaube, Carlos Sainz ist momentan so das, wie sagt man, heißeste Eisen?
Auf dem Fahrermarkt, ja, absolut. Ja.
Also der hat, glaube ich, eine sehr gute Verhandlungsposition aktuell.
Also wenn der nächstes Jahr kein Cockpit hat, also dann, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also der muss bei allen Teams, die auf der Suche sind, auf dem Zettel stehen. Gut, einige werden keine Chance haben, denn Sainz wird er jetzt auch nicht wirklich bei irgendeinem kleineren Team hin, denke ich mal. Nee. Ich habe mir immer so gesehen, der ist für das Projekt Audi, auch weil er eben Andy Seidel sehr gut kennt, weißt du, da hätte ich ihn so eingeordnet, dass er da als erfahrener Mann dann vielleicht neben Jorin sitzt. Aber muss jetzt auch mal ehrlich sein, seit dieses Hamilton-Ding mit Ferrari fix ist und bei Red Bull ja auch einiges offen ist, bei Mercedes jetzt was offen, kommst du ja eigentlich an dem Namen Carlos Sainz nicht vorbei.
Ja, also es ist halt wirklich so, ne? Und auch aus Sainz Sicht, was soll er sich da jetzt? Ich meine, Kick Sauber wird dann am Ende Audi. Mhm. Was soll er sich denn jetzt da in die Karre setzen? Ne? Also, das ist dann so ein langfristiges Projekt. Dann weißt du auch nicht, ob das gut geht überhaupt. Ne? Also garantiert dir ja auch keiner, dass nur weil Audi dann mit einsteigt, dass das dann bergauf geht.
Ist halt die Frage, also, was ist der Anspruch von Sainz in dem Sinne? Will er irgendwo den zweiten Fahrer machen?
Ja, das ist halt die Sache. Aber das Ding ist, wenn du Weltmeister werden willst, und das wird sein Ziel sein, dann musst du einen Max Verstappen schlagen können. So,
das,
und
das kannst du am ehesten noch mit gleichen Waffen, ja.
Genau, das kannst du halt am ehesten noch in einem Red Bull. Mhm. Und dann, wenn es halt mit dem gleichen Auto nicht hinhaut, Max Verstappen zu schlagen, dann wirst du aber auch in keinem anderen Auto Weltmeister. Stimmt, so. Zumindest aktuell. Und das ist so ein bisschen dieses Ding. Und ja, aber ich glaube, wir werden es sehen. Also so früh in der Saison, glaube ich, wird es keine Entscheidung geben. Gut, Hamilton war jetzt vor der Saison schon. Aber normalerweise erwartet man dann ja immer so die ersten Entscheidungen zur Sommerpause. Aber ja, also wenn es seins, ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum er irgendwie die nächsten Rennen schlechter werden sollte. Also ich schätze mal, der wird sich weiterempfehlen. Und dann schauen wir mal, wo es ihn hintreibt letztendlich.
Der wird eine verdammt lange Anrufliste haben, glaube ich.
Also, das glaube ich auch.
Ja, und ja, Leclerc hast du auch gesagt, hier keinesfalls schlecht reden, auch super Rennen, definitiv schnellste Runde. Und ja, kommen wir jetzt zu einem schön, ihn mal wieder auf dem Podium zu sehen. Mhm. Einer unserer absoluten Favorites, ihr werdet es da draußen wissen, auf Platz 3 Lando Norris. Vor seinem Teamkollegen auf 4, Oscar Piastri.
Yes. Ja, hat mal wieder ein Podium für seinen Rekord gesammelt. Die meisten Podiumsplätze ohne einen Sieg. Mhm. ich glaube, den hat er ja, ne? Den hat er Nick Heidfeld, glaube ich, abgenommen.
Ja.
Kann das sein, ne? Nick Heidfeld hat den Leute vorher. Ja, aber auch da, ich glaube, die Ferrari waren einfach für McLaren nicht in Reichweite. Und an McLaren auch das Ergebnis maximiert mit 3 und 4. Sogar noch Perez, den letzten verbleibenden Red Bull, geschlagen. Kommen wir ja gleich zu. Der hat ja auch anderweitig ein bisschen Probleme so am Auto. Aber ja, also auch da erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen. Weil für McLaren muss es eigentlich darum gehen, das drittbeste Team diese Saison zu sein. Also so sehe ich das Ganze. Ich würde jetzt sagen, Red Bull ist jetzt auch trotz des Ausfalls und einem schwachen Wochenende von Perez ist das Nummer 1 Team. Und Ferrari sehe ich dann doch auch noch am nächsten an Red Bull dran und noch ein bisschen vor den anderen drei Teams, die dann so dahinter kommen. Und dann ist so Mercedes, McLaren, Aston Martin ist ein bisschen schwächer als die beiden, finde ich. Gut, Mercedes hatte jetzt ein schlechtes Wochenende, aber an sich sehe ich die ungefähr so wie McLaren. Und da war das für McLaren jetzt ganz wichtig, da das Podium mitzunehmen, Piastri auf 4 dahinter zu haben. Und da auch von beiden Fahrern starkes Wochenende, das Ding im Rennen heimgebracht. Wichtige Punkte.
Jo, absolut. Also fand ich auch super Leistung von McLaren. Und so früh in der Saison eben auch jetzt so weit zu sein, das ist ja auch nochmal eine andere Basis, als wir die letzte Jahr hatten, als es erstmal gedauert hat, bis man den Wagen entwickelt hat. Ne? Und ja, du hast es eben schon erwähnt, hinter den beiden McLaren, Sergio Perez, der beste Red Bull, weil eben Max ausgeschieden ist. Und ja, erstmal kurz zu Perez. Finde ich jetzt so auf dem Papier ein bisschen enttäuschend.
Ja. Also das muss man ganz klar sagen, er war im Qualifying Dritter, also ist auf 3 gestartet, dann Max scheidet aus, das heißt effektiv war er dann eigentlich auf Platz 2. Und ja, bringt das Ding. Ah nee, er hat ja die Grid-Strafe,
ne?
Stimmt, ja, jetzt ist mir auch gerade, jetzt sagte ich, irgendwas stimmt da gerade nicht. Aber ja, er hatte ja dann seine Grid-Strafe, gut. Aber trotzdem, Christian Horner hat ihn da so ein bisschen in Schutz genommen, hat gesagt, dass da irgendwas mit seinem Unterboden war, da ist irgendwas, ich weiß nicht, ein Tear-Off, also ein Abreißvisier, glaube ich. Er hat halt gemacht, also Christian Horner hat wirklich gesagt, dass es wohl signifikant war, dass er da ganz wenig Abtrieb dann quasi dadurch hatte und alles. Und Christian Horner ist normalerweise ja auch nicht so derjenige, der die Fahrer in Schutz nimmt, wenn sie es nicht verdient hat. Der ist ja sonst sehr knallhart. Ne? Deswegen, ja, bei anderen Teambossen hätte ich gesagt, ah ja, der nimmt jetzt den Fahrer in Schutz, damit die Presse nicht so auf ihm rumhackt. So. Aber bei Christian Horner kann ich mir schon vorstellen, dass da wirklich dann was dran ist. So. Trotz allem enttäuschend. Also,
bewerten wir es mal im Sinne von Perez, der ja in den anderen beiden Rennen wirklich super Leistungen gezeigt hat. Und eigentlich genau das war, was ein zweiter Fahrer auch sein muss. Aber es ist halt auch nun mal so, seine Chance zu gewinnen ist eben, wenn Max ausfällt oder wenn Max sonstige Probleme hätte beim Boxenstopp oder so, dann muss nun mal ein Perez dann da sein. Das sollte schon sein Anspruch sein. Er sitzt nun mal im besten Auto. Und ja, deswegen so ein bisschen enttäuschend. Ist das vielleicht schon wieder der Perez vom Hauptteil der letzten Saison? Da würde das Ergebnis eigentlich ganz gut reinpassen. Da will ich jetzt nicht so zu sehr auf ihn einprügeln. Aber ja, ein Carlos Sainz wartet vielleicht auch schon als Ersatz.
Ja, genau. Also es ist wirklich, seit Perez das letzte Rennen gewonnen hat, hat Carlos Sainz schon 2 danach gewonnen. So muss man es ja auch sehen.
Ja. Stimmt, ey.
Also, deswegen,
ja. Und, gut. Aber nochmal zum zweiten Red Bull-Fahrer, zu Max, nochmal ganz, ganz kurz. Und ja, durch sein Ausscheiden, letzte Saison ist er letzte Saison mal ausgeschieden? Genau. Allerdings hat sich dadurch etwas sehr Schönes für uns deutsche Schumacher-Fans ergeben, nämlich da hast du eine interessante Statistik.
Genau, Michael Schumacher hält ja den Rekord dafür, dass er in einer Saison immer auf dem Podium stand und in der Saison 2002, wo er dann auch Weltmeister geworden ist. Und Max hat es letzte Saison knapp nicht geschafft, weil er in Singapur es ja nicht aufs Podium geschafft hat. Sonst müsste er immer, war er sonst immer auf dem Podium? Ich glaube schon,
ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Er hat ja sonst jedes Rennen gewonnen. Ja. Die 2, die Perez gewonnen hat, da war Max 2. Die Sprintrennen werden in so Statistiken nicht mitgezählt. Und in Singapur hat er es nicht aufs Podium geschafft. So konnte der Rekord da bestehen bleiben. Jetzt auch durch Ausscheiden heißt kein Podium. Also bleibt der Michael-Schumacher-Rekord auch da nochmal bestehen. Yes. Er könnte ja sowieso nicht gebrochen werden, er könnte ja nur eingestellt werden, weil schlagen kann man diesen Rekord nicht mit 100% Podiumquote. Aber sonst gibt es halt zu Max Verstappen an dem Wochenende nicht viel zu sagen. Ihn trifft da keine Schuld, er hat keine Fehler gemacht. Das ist halt einfach ein technischer Defekt. Hinten die Bremse hat sich ja komplett verabschiedet. Das war jetzt auch nichts, wo man dann drüber diskutieren kann, wie schlimm es war. Ich glaube, das hat jeder gesehen, wie die in Flammen stand, wie das Ding da im Eingang zum Boxengasse sogar explodiert ist und auch teilweise Teile auf der Strecke schon vorher hinterlassen hat.
Das wundert mich so ein bisschen, denn in der Linkskurve vor Start-Ziel lagen das ganze Rennen über ja noch Teile.
Ja, das also, habe ich mir auch gedacht. Ja.
Weiß ich nicht. Ich finde eigentlich, die Strecke hat clean zu sein. Und da hätte man, ein VSC oder so zumindest da irgendwas machen müssen, um da was wegzuräumen. Also ich finde das dann schon ein bisschen gefährlich. Also das kann sich auch irgendwo verfangen vielleicht, wenn da jemand drüber fährt oder leicht daneben fährt. Also nicht. Also, mich hat das wirklich überrascht, dass da nichts passiert ist.
Ja, also es war sehr weit weg von der Ideallinie, muss man da sagen. Und ich glaube, der Faktor war auch, mit einem VSC kann man das nicht machen.
Gut, ja.
Wenn du Marshalls auf die Strecke, also wirklich Auch zu dem Zeitpunkt, wo dann, keine Ahnung, die Autos waren da auch nicht mehr komplett alle hintereinander. Das heißt, du hattest, also wenn du ein VSC machst, fahren ja alle nur langsamer, aber die Autos sind ja trotzdem über die ganze Strecke verteilt.
Ja, dann muss es und dann halt hast passen du halt, zwischen dem größten genau, Abstand, ne? Ja.
Genau, und da ist dann, je nachdem, wie nah da der nächste Marshall-Posten ist, und ich glaube, da ist halt auch Wiese relativ viel. Das heißt, wenn du dann halt erstmal, keine Ahnung, 500 Meter über Wiese laufen musst und diese Auslaufzonen sind immer größer, als sie aussehen im Fernsehen. Das, keine Ahnung, haben wir ja auch in Ungarn gesehen teilweise, ne, die Marshalls. Deswegen sprinten die ja dann auch immer wie so Verrückte dahin, weil selbst wenn die Formel-1-Autos hinter einem Safety-Car alle sind, dann hast du maximal, keine Ahnung, 1,5, 2 Minuten je nach Strecke Zeit, da auf die Strecke zu rennen, Teile aufzusammeln, wieder zurückzurennen. Und wenn du da erstmal, sag ich mal, 300 Meter sprinten musst, bis du zu dem Teil kommst, ja, da ist es gar nicht so leicht. Und ich glaube dann, ja, es war weit weg von der Ideallinie, aber ein bisschen gewundert hat es mich auch tatsächlich. Ja. Aber gut, hat am Ende keinen gestört, ist keiner drüber gefahren, war dann nicht tragisch.
Genau, und so hält Michael Schumacher den Rekord weiterhin. Und ja, apropos Schumacher, ich würde mal vermuten, der spielt in unserer Dream Grid Folge auch eine kleine Rolle. Hört sie euch gerne an und findet es heraus. Ja, Schluss mit den Red Bulls in der sportlichen Analyse und zu den Aston Martins und den ersten, den wir da nennen müssen, auf Platz 6. Starkes Ergebnis, Lance Stroll.
Mhm. Ja, genau. Also eigentlich wäre Alonso oder Alonso ist vor ihm ins Ziel gekommen, hat dann eine 20 Sekunden Zeitstrafe noch bekommen, weshalb er seinen Platz an Lance Stroll verloren hat und dann am Ende auch noch hinter Yuki Tsunoda landet. Ja, aber auch da, Lance Stroll irgendwie unauffälliges Rennen. Ja,
unauffällig oder? Gut, finde ich. Also,
ja, also
muss ich wirklich sagen, also auch relativ nah an Alonso dran, im Qualifying hat er ihn sogar geschlagen. Also ich finde, das ist der optimale zweite Fahrer neben Alonso, wenn das so weiterginge.
Ja, also genau, jetzt muss man kurz überlegen. Alonso war auf der 6, Russell war vor dem Crash auf der 7, Stroll demnach auf der 8. Ja, also okay. Ich sag mal, das ist okay, ja. Da kann man, glaube ich, ganz gut mit leben.
Gerade wo der Aston jetzt auch nicht das absolute Top-Team ist, ne?
Ja, genau. Und ja, ich meine, gut, Russell ist gecrashed. Können wir ja gleich zukommen, inwiefern du da eigene Schuld oder Alonsos Ding siehst. Alonso kriegt eine Strafe und ja, dann kriegt er zurecht, also die zwei Positionen, weil er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, er ist nicht gecrashed.
Eigentlich war das so ein Lance-Manöver, ne? So ein früheres Lance-Manöver, so ein bisschen von Alonso. Ich weiß nicht, wenn er so unbedingt die Position halten wollte gegen einen, der bei ihm ist. Ja, aber können wir eigentlich direkt zu kommen, oder? Zu der ganzen Alonso-Situation, denn das passt ja alles ganz gut. Und ich muss sagen, im ersten Moment habe ich es gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Die Kameras waren ja auch nicht direkt beim Unfall, aber auch dann in der Wiederholung noch nicht so ganz. Ja, aber Fernando hat schon relativ weit vor der Kurve, ist er vom Gas gegangen. Ja, und im Prinzip anhand der Telemetriedaten dann hat man dann auch erkannt, dass er ungewöhnliche Bremsmanöver gemacht hat oder vom Gas gegangen ist an Stellen, wo man es eigentlich nicht tun sollte. Und so, ich weiß, das ist das schon Brake-Testen in dem Fall?
Ja, das ist jetzt die Frage. Mhm. Also das Ding ist, Brake-Testing an sich ist ja, wenn du das, was hier Vettel Lewis Hamilton mal vorgeworfen hatte, wo er ihm da in Baku hinten reingefahren ist und dann so neben ihn gezogen ist und dann rübergerammt hat. Brake-Testen ist halt eigentlich, wenn jemand direkt hinter dir ist und du steigst auf die Bremse, dass er dir reinfährt oder dass er blöd ausweichen muss und so. Und das war es meiner Meinung nach nicht. Nee. Weil dafür war noch zu viel Platz. Und ja, also es ist, ich sag mal so, also ich finde es schwierig. Es ist, also erstmal vorneweg, ich finde 20 Sekunden auf jeden Fall eine viel zu harte Strafe dafür. Dass die Strafe wurde auch nur gegeben, weil eine 10-Sekunden-Strafe hätte nichts an der Position verändert. Ja. Und hätte dann, wo man sich da jetzt auch wieder drüber streiten kann, wie sollten Strafen gegeben werden? Weil, wenn man jetzt sagt, ich gebe jetzt einfach nur eine höhere Strafe, weil es sonst nichts ändert am Ergebnis, dann ist das für mich nicht gerecht, weil wenn Fernando Alonso, keine Ahnung, wenn jetzt Max Verstappen, angenommen, fährt sich eine Minute Vorsprung auf alle anderen raus, macht dann was, wofür du sonst 10 Sekunden gibst und gibst ihm dann, also jetzt ganz überzogen, gibst ihm dann eine Minutenstrafe, einfach nur, weil er sonst ja keine Strafe davon hat, dann ist es halt falsch. So, ja, wenn man jetzt mal guckt.
Das stimmt, das kann sein. Dann müsste man direkte Positionsstrafen verhängen, ne?
Genau.
Aber keine Zeitstrafen, die man dann viel zu individuell festlegen.
Genau.
Das geht ja gar nicht. Also da gibt es ja gar keine irgendwie. Das eine gibt 20 für selben Vergehen, andere wiederum 5. Nee, also das kann es ja nicht sein. Da hätte man irgendwie. Aber wahrscheinlich gibt es in dem Fall das Strafmaß der Positionsstrafe gar nicht.
Genau, das gibt es nicht. Das sehen die Regeln nicht vor. Und das, was auch ein Problem ist, meinetwegen Alonso hätte das jetzt in Runde 10 gemacht. Mhm. Dann hätten sie es im Rennen entscheiden müssen. Und wie entscheidest du es dann im Rennen? Ne? Also weil wie gesagt, ich glaube, die hätten keine 20 gegeben eigentlich. Weil nach dem Rennen konnten sie sehen, wenn wir ihm 10 geben, verliert er keinen Platz. Wenn wir ihm 20 geben, verliert er 2 Plätze. Dann machen wir es mal so. Und ja, im Rennen hätte er wahrscheinlich nur 10 bekommen. Mhm. Oder ja, also das ist, ja, finde ich irgendwie schwierig, diese Strafe. Ja, Alonso hat es clever gemacht, sag ich mal. Also der weiß, Alonso ist, was sowas angeht, der denkt an jedes Detail, der ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern dabei. Der hat am Funk direkt gesagt, er hat Probleme mit dem Gas gehabt und keine Ahnung, was er da gesagt hat. Und ganz,
er hat ja auch später nochmal, ist er auch vom Gas gegangen, ein bisschen gebremst, ein ähnliches Manöver gemacht, um nochmal zu bestätigen, dass die Probleme scheinbar da sind. Ist schon ein Fuchs. Ich meine, wenn das Ganze gut geht und da entsteht kein Unfall draus, vielleicht redet auch gar keiner drüber. Außer Toto Wolff vielleicht.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, das wäre, dann hätten wir gar nicht drüber geredet, weil auch George Russell hat nach dem Crash, gut, der war sehr besorgt, weil er da mitten auf der Straße lag und sofort eine rote Flagge wollte, aber der hat ja auch im Cockpit, am Funk hat er ja gar nichts direkt dazu gesagt. Und normalerweise ist ja immer so, man kennt ja die Funksprüche, das erste, der hat mich abgedrängt, der hat das gemacht, der hat mich gebreaktestet. Das ist ja normalerweise immer das allererste, was kommt. Und George Russell hat das ja alles gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ihm das überhaupt bewusst war, was Alonso da gemacht hat.
Das stimmt.
Ihn hat es ja auch, also das ist ja auch so das Ding, man muss ja auch dazu sagen, trotz allem, hat ja George Russell, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass Alonso ihn abgedrängt hat oder sonst was, ne? Trotz allem hat George Russell noch den Fehler gemacht. Ja,
dadurch hat er eben ein bisschen hektisch reagiert und ist davon einfach dann neben die Spur gekommen, ja.
Genau, also auch für alle, die jetzt das Manöver nicht ganz im Kopf haben, ne? Wir reden über sehr wenig. Wir reden nicht darüber, dass abgedrängt wurde, dass George Russell irgendwo ausweichen musste, sondern einfach nur, dass er so nah hinter Alonso war, dass er einfach in der bekannten Dirty Air war, also in den Luftverwirbelungen, die halt davon kommen, wenn man zu nah an einem anderen Auto dran ist. Und einfach diese Luftverwirbelungen haben ihn dann ein bisschen überrascht, weil wenn man das als Fahrer im Kopf hat, sage ich jetzt mal, dann kann man in so einer Kurve auch dicht hinter einem anderen Auto herfahren. Das geht schon, muss man halt ein bisschen weniger Gas geben, ein bisschen weniger Risiko. Aber ja, Russell hat das halt ein bisschen überrascht, dass Alonso dann so stark abgebremst oder so früh vom Gas gegangen ist, dass er dann doch in sehr großen Luftverwirbelungen war. Und das hat ihn dann am Ende aus der Kurve geworfen. Er konnte aber Ideallinie fahren und alles. Also es war kein Abdrängen, nichts. So, und deswegen, ja, am Ende hat schon auch Russell den Fehler gemacht, aber
sehr harte Entscheidung.
Also, ja.
Und also wie gesagt, wirklich, also die Zeit steht da in keiner Differenz zu irgendwas Vergleichbaren. Positionsstrafen wären einfach einfacher gewesen, ne? Bei dem Ganzen. Und ja, Alonso ein Fuchs. Es ist leider.
Ja,
ich meine, es ist schade. In dem Sinne war ja auch Glück im Unglück. Es ist ja nicht wirklich ein schlimmer Unfall passiert. Ne, dass das Auto lag ja auch daran, dass der Reifen dann da drunter war. Ne, und ist ja nichts passiert zum Glück. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne, aber wie gesagt, wäre gar nichts passiert, hätte kein Schwein drüber geredet.
Ja, genau, das ist es halt. Und ja, gut, andere Sache zu dem Unfall. George Russell, der ja dann sehr schnell eine rote Flagge gefordert hat, was ich auch absolut verstehen kann, das ist auch, fand ich dann auch sehr überraschend. Passt auch so ein bisschen in das Thema. Wir hatten es eben schon, die Teile lagen da, es kam kein Safety Car. Und da Ja, man muss halt schon sagen, das ist eine Highspeed-Kurve. Du siehst die Kurve nicht komplett, wenn du diese Schikane anfährst. Und Russell ist da mitten auf der
Für
Strecke. Und
ist es eine ja, ganz klare rote Flagge.
Ja, also eigentlich muss da die rote Flagge kommen, weil er liegt ja auch so, dass quasi er als Fahrer ungeschützt war. Das Auto lag ja so ganz komisch und er lag ja so, dass wenn da einer reingefahren wäre, hätte man ihn tatsächlich treffen können
eben,
als
also
Fahrer.
Das ist ganz, ganz gefährlich. Das ist für mich schon ein hohes Risiko ist man da eingegangen. Und wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, Australien, da gab es ja auch so ein Dilemma am Ende mit der roten Flagge, noch ein Neustart stehender. Und da gab es ja auch jede Menge Chaos. Vielleicht wollte man sowas irgendwie vermeiden oder hatte das im Hinterkopf.
Ja.
Mit dieser Vorgeschichte oder ohne diese Vorgeschichte hätte es vielleicht eine ganz klare rote Flagge gegeben.
Ja, also, genau, das kann schon sein.
Aber das sollte eigentlich kein Argument sein. Ich habe jedes Rennen einzeln zu bewerten.
Genau, und, ja.
Also, boah.
Und vor allem auch die Sicherheit der Fahrer, also das ist ja auch die Sache, ne? Und also ich kann George Russell da auch absolut verstehen, dass er da so panisch war, weil in dem Moment, du weißt nicht, wie nah sind die anderen Autos, wie schnell kriegen die die Safety-Car-Meldung oder auch wenn du jetzt Safety-Car siehst auf deinem Dashboard, dann, keine Ahnung, weißt du erstmal nicht sofort, wo das Auto ist und keine Ahnung was und dann ist ja auch so, dann hast du ja so ein gewisses Delta einzuhalten, dann willst du vielleicht noch, jetzt bin ich gerade im Kampf mit jemandem, dann probiere ich jetzt gerade nochmal kurz Gas zu geben, um dann im Safety Car vor ihm zu sein oder solche Spielereien oder sowas, während bei roter Flagge weißt du, fuck, ist was Ernstes passiert, sofort vom Gas, ganz langsam und ja, also, und die Sicherheit der Fahrer sollte ja immer an erster Stelle stehen.
Kann deswegen. Ich mir schon gut vorstellen, weil so liegt man ja selten zur Strecke, dass du da ein bisschen Panik auch als erfahrener Mann bekommst, als erfahrener Formel-1-Fahrer, kann ich absolut nachvollziehen. Also, ehrlich, das war schon ein unnötiges Risiko eigentlich von den Rennkommissaren.
Ja, gut, genug zu dem Unfall.
Genau, die Aston Martins haben wir. Und ja, dazwischen gemogelt nach dem Endklassement, hat sich da ein Racing Bull und für mich und am starken Qualifying konnte nach wie vor gut mit dem Feld mithalten, ist nicht zurückgefallen und für mich so ein bisschen die Überraschung des Rennwochenendes, die positive, Yuki Tsunoda auf Rang 7.
Ja, genau, also er natürlich auch vom Ausfall von Russell und von der Strafe von Alonso profitiert, aber auch ohne die wäre er an Punkten gewesen, mit Rang 9, muss man dann auch sagen. Also, ja, absolut stark, gutes Rennen, auch da, das Qualifying hat den Grundstein gelegt und dann, ja, einfach solides Rennen gefahren, war auch irgendwie wenig im Bild, hatte ich das Gefühl.
Den hat man fast gar nicht gesehen,
Ja, also der hat da ganz, ganz solide sein Rennen runtergefahren und hat gepasst. Starke Leistung und holt ganz wichtige Punkte für die Racing Bulls.
Für die ist ja auch jeder Punkt wichtig. Weiß man auch noch nicht genau, in welche Richtung es da so geht. Und auf dem Teamfoto am Ende des Rennens stand ja noch P8. Später hat man es in Social Media durchgestrichen und die 7 da draus gemacht. Auch sehr, sehr, sehr witzig. Aber die Dinger musst du mitnehmen, die Punkte. Ne? Ich glaube, das beste Ergebnis jetzt, selbe wie in Mexiko letztes Jahr.
Ja.
Als Racing Bull. Das ist schon ein Riesen, beziehungsweise Alpha Tauri, ne? Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Erfolg. Gerade in der Phase, wo es eigentlich sportlich noch nicht so gut lief.
Ja, und ein bisschen so die andere Story am Wochenende, Danny Ricciardo, der hat zwar im Rennen auch ganz gut Plätze gut gemacht, aber da auch so ein bisschen das Qualifying, er muss als 18. starten, kommt dann als 12. ins Ziel.
Und auch einen verdammt frühen Stopp, ne? Der ist ja auf Softs gestartet, aber ich glaube in Runde 6 oder 7 schon an die Box. Also
der war dann wahrscheinlich unter dem... Hatten wir bei Verstappen irgendwas? Nee, was hatten wir? Ah, Hamilton war das doch, der ist doch so früh. Hatten wir nicht, wir hatten noch ein virtuelles Safety Car.
Das könnte sein, aber Hamilton war Runde 15.
Ja, okay. Ja, ich weiß gar nicht, was hatten wir denn?
Ich glaube, das war einfach, die haben gemerkt, dass die Softs nicht funktionieren. Er ist ja auf Softs gestartet, war allerdings selbst dafür sehr früh und das macht die Strategie dann, glaube ich, auch so ein bisschen futsch. Hat mich gewundert, dass er dann überhaupt noch relativ gut am Ende gelandet ist oder auch zwischendrin dann wieder am Feld dran war. Aber trotzdem, ja. Das spielt natürlich rein und natürlich der schlechte Startplatz. Wir haben ja eben drüber geredet mit den Track Limits. Und zu Ricardo gibt es noch eine interessante Sache, die ich nochmal anreißen wollte. Und zwar irgendeine Journalie, ich weiß nicht, ob das Tageszeitung sonst was ist, keine Ahnung, aus Neuseeland, The New Zealand Herald, berichtet, dass er wohl ein Ultimatum bekommen hätte, was eben besagt, dass wenn er die nächsten beiden Rennen nicht überzeugt, dass er dann geschasst wird und Liam Lawson das Cockpit bekommt. Liam Lawson, natürlich aus dem Land dieser Zeitung, muss man dazu auch erwähnen.
Ja.
Und wir haben ganz im Vortalk ganz kurz das Thema angeschnitten und da haben wir gesagt, ja, eigentlich kein großes Thema und wir beide eigentlich gleichzeitig gesagt, ja, obwohl es ist halt Red Bull.
Genau, es ist, also ich glaube, bei jedem anderen Team hätte ich das jetzt so abgetan, okay, eine neuseeländische Zeitung berichtet, noch zwei Rennen und ich meine, das war jetzt Rennen 3, also so eine, sag ich mal, kurze Frist einem Fahrer zu geben.
Halte ich für völligen Schwachsinn, zumal man nicht mal ein Auto-Update gebracht hat, was ja auch nochmal ein Faktor sein kann. Und ich weiß nicht. Hier in Australien muss man sagen, auch übers Wochenende mit den Training-Sessions war er schon langsamer als Yuki. Aber ich fand zum Beispiel in Bahrain war er ja jetzt gar nicht schlecht.
War ja das, wo er vor Yuki sogar im Ziel war, dann, wo da so ein bisschen das Gemüt erhitzt war bei Yuki.
Da war Yuki ja so mega in der Kritik, ne, wegen seiner Aktion nach dem Rennen. Für mich geht das dann auch wieder immer alles so schnell. Und jetzt hat man ihm die Saison gegeben, das Vertrauen, weil er ja auch letztes Jahr überzeugt hat. Und jetzt soll halt alles wieder direkt vorbei sein. Weiß ich nicht. Also ich finde, für mich geht das ein bisschen schnell.
Ja, also es ist, ich glaube jetzt, ich würde da jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Andererseits, wie gesagt, es sind schon ganz viele verrückte Sachen passiert in der Formel 1 in letzter Zeit. Deswegen will ich es jetzt auch nicht komplett ausschließen, dass da irgendwie was dran ist. Und das Ding ist, ja, du hast da so Liam Lawson sitzen, der ja bewiesen hat, dass er schon performen kann in der Formel 1. Und ja, also das ist so ein bisschen, der ist natürlich auch... Ja, wäre jetzt auch nicht der erste Junior-Fahrer, der seinem Team dann nicht treu bleibt, wenn er keine Chance kriegt oder so. Also ich sag nur Oscar Piastri, der da ja eigentlich für Alpine dann an den Start gehen sollte und dann doch zu McLaren ist. Also das
Liam Lawson, sagst jetzt Red Bull-Fahrer.
So, aber dass ein Fahrer von sich aus dann entscheidet, ja, wenn ich jetzt hier bei Red Bull kein Cockpit sehe, also ich meine, kann ja sein, Perez wird verlängert oder die setzen Sainz in das Cockpit. Und keine Ahnung, lassen Danny Ricciardo und Yuki Tsunoda in den Racing Bulls, ja, dann würde ich als Liam Lawson mich auch ganz schnell woanders umgucken und das wäre für Red Bull schon ein Verlust, weil er ist ja schon ein Fahrer, der gezeigt hat, dass Formel 1 auf jeden Fall für ihn eine Option sein sollte.
Ja, hat er schon, aber ich glaube, er ist eigentlich ganz gut damit bedient, dass er dieses Jahr den Testfahrer dort macht und im Prinzip hat man ihm ja schon in den Aussagen Cockpit für kommende Saison zugesichert.
Genau, ja.
Und das ist ich weiß nicht. Also, ja, es ist Red Bull-Universum, aber nach 5 Rennen wäre ja das dann schon. Und ich weiß nicht, also.
Das ist schon sehr früh in der 24 Rennen umspannenden Saison.
Einen interessanten Punkt vielleicht noch zu der Sache. Jetzt ist ja auch so ein bisschen der Ricciardo-Befürworter Christian Horner in der Kritik. Ob das vielleicht dann auch eine Rolle spielt, dass sich da vielleicht wieder so Fronten bilden. Ich weiß halt auch nicht, wie vertrauenswürdig das Blatt ist. Es ist ja oft so, in der deutschen Presse dann wird jedes Gerücht, egal woher es stammt, überall zerstampft und überall durchdiskutiert. Dem will ich mich ja eigentlich auch nicht anschließen. Aber ja, es wäre schon eine heftige Geschichte. Und ja, würde ich auch so ein bisschen die Lust verlieren, so zu ein paar Prozent auf jeden Fall auf diese Sache.
Ja, aber wir haken es mal unter Gerüchteküche ab und falls es da irgendwas Neues gibt.
Soll einfach in China liefern und gut ist.
Genau, das ist es. Ja, apropos liefern, das hat auch unser nächstes Team.
Und jetzt?
Unser nächstes Team, nee. Nee, einfach eine normale Überleitung. Nächstes Team war Haas, weil ich jetzt gerade so die Ergebnisse hier vor mir habe und dachte mir, oh, Haas, ja auch beide in die Punkte. Also die haben Punkte geliefert.
Stimmt, Magnussen ja durch den Ausfall von Russell. Ich habe mich gerade erst ein bisschen gewundert. Ne, der war ja die ganze Zeit an 11. Ja, also Haas, wirklich die Überraschung für mich diese Saison, sehr konstant.
Ja, also es ist wirklich, Hülkenberg hat auch im Interview gesagt, es ist einfach, also der war ja richtig gut drauf. Ich habe ein Interview, das war sogar mit, vielleicht war es sogar Sky Sport Deutschland, ich bin mir nicht sicher. Es war auf jeden Fall auf Deutsch das Interview deswegen. Und der war ja richtig happy, der hat gemeint, das hat mega Bock gemacht, die Stimmung war geil. Und er hat gemeint, und das Auto fand er jetzt sonntags besser als samstags. Das hatte er letzte Saison kein einziges Mal. Ja. So, also der war richtig gut drauf und hat da auch allen Grund zu. Also 2 Punkte geholt. Das ist ja auch für Haas.
2 Rennen nacheinander gepunktet jetzt, Nico.
Genau, ja. Und also wirklich gut auch vor seinem Teamkollegen wieder gewesen. Also ich glaube, da ist die Stimmung gerade echt gut in dem Team. Und ja, die haben ihr Problem gelöst aus letzter Saison. Die waren im Qualifying auch letzte Saison schon stark, aber konnten es dann nie so ins Rennen mitnehmen, weil die Reifenabnutzung viel zu krass war. Und ja, das haben sie in den Griff gekommen. Und ja, Rock'n'Roll. Jetzt Qualifying war jetzt hier nicht ganz so überragend in Australien mit 14 und 16, aber die Race Pace stimmt. Dann ein bisschen Glück durch Auswahl von Verstappen, Auswahl von Hamilton und Russell dann am Ende ja auch. So, aber dann musst du trotzdem da sein.
Richtig, das sind die Momente, wo Haas da sein muss. Und also, ja, bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Freue mich auch wirklich darüber, dass Haas jetzt wieder so ein bisschen im Aufschwung ist. Mal gucken, wie lange es dauert. Das ist ja auch so die Sache. Ne? Saisonstart kann ja auch stark sein und dann stark nachlassen. Aber
wann
so
sie wieder anfangen, für nächste Saison zu entwickeln und keine Updates mehr kommen.
Ja, das oder das größte Update der Historie andeuten und dann will Hülkenberg 2 Rennen später das Alter haben. Also das ist ja auch... Nee, aber die haben die Probleme wirklich in den Griff bekommen und dadurch super. Also wirklich, ich finde es schön, mich freut's. Bei Haas fällt mir noch gerade ein, was ich sehr witzig fand, was total überraschend kam und ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Nach dem Rennen die Interviews von Günther Steiner.
Ja, stimmt, ne? Die Interviews für die Podiumsplatzierten kamen einfach von Günther Steiner. Ja, die Formel 1 muss den Mann, ich meine, der ist jetzt auch hier bei den Deutschen mit dabei, ne? Bei RTL war das, richtig? Ja, also.
Hat sich mit Sky versöhnt, also.
Ja,
wer weiß,
das ist die
wo der noch der landet.
Ja, also er ist ja
Christian Horner Nachfolger bei Red Bull.
Nein, ja, also er hat ja ein Comeback nicht ausgeschlossen. Also Red Bull ist natürlich weit hergeholt, aber er hat ja auch gemeint, er hat ein Comeback nicht ausgeschlossen. Und ja, wer weiß, keine Ahnung, was Audi vorhat. Jetzt mal vielleicht so ein bisschen kristallkugelmäßig. Die haben dann Andy Seidel mit am Start, aber das ist ja, ich meine, bei McLaren hatten sie ja auch so eine zweigeteilte Struktur mit Teambossen und was auch immer. Oder jetzt bei Alpine, da blicke ich selbst gar nicht durch, wer ist da offiziell der Teamboss und wer macht da was
macht
überhaupt.
Macht da Zinedine Zidane eigentlich nur was?
Ja, das ist, weiß man nicht genau bei denen. Aber die wechseln das ja gefühlt auch alle 2 Wochen bei Alpine. Aber ja, also wer weiß, ob da dann nicht ein Comeback kommt. Und ja, der
mit
ist halt
Mattia
die Ikone.
Mit Mattia Binotto irgendwo zusammen, das wäre ja... Dann könnten,
ja, das wäre cool.
Sie wieder hier in ihrem Fiat 500 durch die Serpentinen da fahren oder...
Ja, genau.
legendäre Szene aus Drive to Survive. Ja, und ja, fand ich mega witzig einfach nur, dass Günther Steiner da zu sehen war. Und er feiert das jetzt schon so ein bisschen, auch so abgekultet zu werden. Ne?
Ja, ich glaube auch.
Aber so Leute brauchst du in der Formel 1 einfach so und... Genau, Haas haben wir jetzt durch. Und ja, über einen, über den wir heute schon relativ viel geredet haben, noch vor, über Ereignisse vor dem Qualifying auf Platz 11, Alex Albon.
Ja, ja, nicht so optimales Rennen, sage ich einfach mal, weil, wie gesagt, selbst durch Ausfälle wird es dann trotzdem nur Platz 11. Normalerweise Albon war ja letzte Saison dann doch immer, gerade so gegen Ende, auch so aus eigener Kraft immer noch so für die letzten Punkte irgendwie verantwortlich, dass er das geschafft hat. Und wenn dann mal Ausfälle waren, dann war das auch mal Platz 7, Platz 8 oder so drin. Ja. Und jetzt sogar mit den drei Ausfällen dann nur Platz 11. Ja, ist natürlich, ja, hätte man sich mehr erhoffen können. Schade für Williams. Aber ja, mal gucken.
So gesehen hat es sich punktetechnisch nicht gelohnt, Logan Sargeant nicht antreten zu lassen.
Ja, genau. Das ist dann, wenn Albon jetzt die Punkte geholt hätte, hätte man die Entscheidung rückwirkend leichter rechtfertigen können. So ist halt jetzt so eine Sache, gut, gehst mit 0 Punkten aus dem Wochenende raus, hättest du vielleicht auch Logan fahren lassen können. Mhm. Ja, gut, ist am Ende so, aber auch da, er selbst hat jetzt keine Fehler gemacht, die ich mitbekommen habe oder so, also, weiß nicht, da hat die Pace, glaube ich, einfach nicht gereicht und gibt es, glaube ich, gar nicht so viel mehr zu sagen zu Williams. Ja.
Ansonsten, ja, jetzt haben wir noch die beiden Alpine mit Platz 13, Pierre Gasly, und Platz 16, Esteban Ocon. Ich weiß gar nicht, in meiner Erinnerung war Ocon doch die ganze Zeit vor Gasly, oder? Aber der hatte doch auch so ein Abreißvisier im Seitenkasten oder so, weshalb lange an der Box war und dadurch natürlich die Position verloren hat. Klar, bei den ganzen Ausfällen ist das jetzt auch kein Mega-Ergebnis, aber ich glaube, Ocon hatte ja sogar im Interview nach dem Rennen gesagt, da wären Punkte drin gewesen, wären diese Probleme nicht gewesen. Ist ein bisschen hochgegriffen, glaube ich, das Ganze.
Ja, glaube ich auch.
Aber ist wieder mal eine kleine Neuigkeit für Alpine, dass da ein Fahrer positiv redet. Oder zumindest mal eine Art Fortschritt sieht. Auch wenn ich die jetzt es ist halt... Also,
Ocon ist schon irgendwie da so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen weirder Typ, finde ich manchmal einfach. Also der ist dann bei sowas, ich glaube, Gasly ist da eher gefrustet gerade in dem Team. Für ihn geht es halt irgendwie eher bergab in der Karriere gerade dadurch. Gut, für Ocon auch, muss man sagen, die haben beide schon mal ein Rennen gewonnen. Aber ja, ich weiß nicht, Ocon fühlt sich da irgendwie trotzdem wohl in dem Team und das ist ja auch schön für ihn. Aber also ich glaube...
Ich sehe ihn halt auch nirgendwo anders, ne? So sind wir
ehrlich. Ja, das ist es. Das ist ja auch für Gasly, haben sich jetzt irgendwie so ein paar Türen geschlossen, sage ich mal. Und jetzt so in einem Alpine ist es halt gerade auch schwer, sich positiv hervorzutun. Gut, kann man natürlich schaffen. Also, ich sage mal, so ein Albon im Williams hat es jetzt über die letzte Saison auch geschafft, da wirklich Eindruck zu schinden, dass du sagst: Hey, ja, vielleicht da auch nochmal größere Teams. Aber ja, so ein Gasly und Ocon, die tun sich beide nicht besonders hervor. Ja, mal gucken, wo das hinführt, glaube ich. Aber auch unauffällige Rennen von beiden. Also gut, Ocon mit dem Problem an der Box. Was ja vielleicht auch eine gute Überleitung zum nächsten Team ist.
Ja, Box.
Ich jetzt gerade so Problem an der Box, wo ich gerade dran denke.
Überleitung, nicht schlecht.
Ja.
Kicksauber. Also.
Die Boxencrew von Kicksauber. Da müssen wir erst über die Boxencrew reden,
über die bevor wir zu den Fahrern kommen. Je nachdem, wie man das Ganze betrachtet.
Genau, also was da das Problem ist, es ist ja jetzt das dritte Mal im dritten Rennen, oder? Also das kann es ja nicht sein.
Ist nicht auch also, immer vorne links, wenn ich es jetzt nicht falsche Erinnerungen habe, aber das Problem bekommt man einfach nicht in den Griff und jedes Mal, wenn die eingeblendet werden, nicht ob des Designs, sondern weil mal wieder ein Boxstop schief läuft und das kann es ja irgendwann nicht sein. Da fliegen ja sogar Muttern durch die Boxengasse mittlerweile.
Ich weiß auch nicht, was... Also, es hat sich ja auch nichts geändert eigentlich an den Regularien. Mhm. Also, das ist doch die Ausrüstung quasi von letztem Jahr. Es ist mir echt ein Rätsel, wie das passieren kann. Und vor allem auch, dass es jetzt in drei Rennen hintereinander passiert. Ja. Also das ist ja unfassbar. Und was willst du halt tun, ne? Also als Fahrer, wenn du, keine Ahnung, also das ist ja quasi, das sind ja eigentlich Probleme, die lassen sich noch am leichtesten beheben, sage ich jetzt mal da. Da musst du halt Ursachenanalyse betreiben. Wenn es an den Schlagschraubern liegt, dann setz halt andere Schlagschrauber ein. Wenn es an deiner Crew liegt, dann musst du, so hart das jetzt klingt, dann musst du halt den Mechaniker oder die Mechaniker, an den es liegt, die musst du dann halt entweder besser trainieren oder, was wahrscheinlicher ist, einfach entlassen oder irgendwo quasi den Job tauschen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie sehr da die Mechaniker auch auf andere Sachen trainiert sind. Da musst du dann einfach andere Leute ranholen. Es ist die Königsklasse des Motorsports. Da ist auch bei den Mechanikern, ist da nur das Nonplusultra am Start eigentlich. Und ja, es ist halt, du versenkst so viele Millionen in die Entwicklung deines Autos, um das dann auf der Strecke eine halbe Sekunde schneller zu machen. Und dann verlierst du bei einem Boxenstopp 30 Sekunden, weil du einen falschen Schlagschrauber hast.
Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr komisch, das Ganze. Also.
Ja, das ist eigentlich mit vergleichsweise wenig Geld, kannst du da eigentlich viele Sekunden rausholen, wenn du so Probleme hast. Und es ist mir ein Rätsel, wie das jetzt dreimal hintereinander passieren kann. Da müssen irgendwelche, die müssen da was machen. Das geht so nicht.
Vielleicht haben sie denn irgendwie, haben das Wertmarkenalbum voll gehabt vom Edeka und haben sich bei der Aktion da so einen mal mitgenommen. Der funktioniert ja, ganz. Jetzt sind sie wieder fleißig am Sammeln. Und wenn das Heft voll ist, gibt es einen neuen. Wollen wir hoffen, dass das für China, dem Shoppingland, möglich ist. Ja, also das ist ja, also ehrlich, Das kann's ja wirklich nicht sein. Und ich will ja auch gar nicht so aufs Personal gehen, weil ich eigentlich nicht glaube, dass es an denen irgendwie liegt, sondern eher am Material. Aber ja, darf drei Rennen nacheinander nicht passieren. Ist einfach so.
Ja, weiß man jetzt auch nicht, ne? Bei Haas, ich erinnere da, was ein Drive to Survive ja auch groß war, wo die auch in Australien da beide Autos verloren haben, da lag es ja tatsächlich am Personal. Da waren das ja dann, da hat Günther Steiner auch gemeint, ja, die waren beide neu und so. Und das ist, keine Ahnung, das ist ja ein unfassbarer Druck, der da auf dir lastet.
Ja, das schon, definitiv.
So, du musst halt, du hast halt eine Aktion im Rennen oder zwei, drei, je nachdem. Aber und da muss halt innerhalb von Sekundenbruchteilen alles richtig laufen. Da muss alles
stimmen,
ja. Und das ist dann halt, da ist die Aufregung groß. Und ja, das ist dann am Ende ist es ein hartes Geschäft, ne? Auch für die Mechaniker.
Deswegen finde ich auch das Sportliche, das rein sportlich von Sauber recht schwierig zu bewerten. Wer weiß, was da dann doch drin gewesen wäre bei den ganzen Ausfällen. Ne? Ich kann sie halt jetzt von der Track-Position sehr schwer einschätzen, wo sie sonst gelandet wären.
Ich glaube aber auch, Punkte wären da nicht,
Punkte schon
nicht das
sehr,
Ding gewesen.
Sehr schwierig für Kick Sauber. Ja.
Aber du kannst dir halt nicht jedes Mal schon selbst die Chance auf diese Punkte nehmen. Ist es, ne? Ja. Das ist es. Ja. Also deswegen, du musst halt als so ein Team, was auf irgendwie Punkte hoffen muss, da muss alles andere muss da glatt laufen. Und Joe und Bottas sind ja jetzt auch, Bottas ist ein ganz erfahrener Fahrer, macht ganz wenig Fehler. Joe, würde ich sagen, ist mittlerweile auch sehr abgebrüht, erlaubt sich wenige Fehler. Die können schon da sein, wenn es mal Punkte zu holen gibt. Aber ja, wenn es dann am Ende an der Boxencrew oder an deinem, an deinen Schlagschraubern scheitert, dann ist es halt echt einfach mega blöd gelaufen.
Denke ich auch. Und das ist ja auch fast eine gute Überleitung zu unserer immer letzten Kategorie, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie da auch irgendwo eine Rolle spielen. Ja. Nämlich, wir machen sie jetzt direkt rein.
Wir müssen noch ganz kurz, weil wir es noch gar nicht haben, wir haben noch Mercedes.
Wir haben eben eine Zeit lang über Russell kurz geredet.
Genau, richtig. Recht. Zumindest noch kurz Erwähnung.
Mercedes, oh mein Gott.
Ja, hat man selten, dass wir Mercedes so spät erst erwähnen, weil wir ja sobald ein Fahrer im Klassement ist, sprechen wir immer über das ganze Team.
Ja, und ich bin so gewohnt, nach Kick Sauber einfach sind wir durch.
Ja, genau. Alpine, Kick Sauber. Jetzt können wir. Ja, nee, aber Mercedes gut, über Russell hatten wir schon geredet, hat eigentlich ein solides Rennen gefahren, würde ich sagen, bis zu dem Zeitpunkt. Und zu Hamilton gibt es aber auch nicht viel zu sagen. Ne? Technischer Defekt, der Motor geht halt einfach aus. Mitten auf der Geraden, Vollgas, siebter Gang, zack, das Ding einfach aus, rollt aus, kann er nichts tun. Vielleicht jetzt auf die Saison gesehen ein bisschen kacke, wenn die jetzt schon eine Power-Unit verloren haben im dritten Rennen. Mal gucken, ist ja dann auch so eine Sache, vielleicht war es so, es gibt ja da auch Sensoren, die schalten das dann automatisch ab, bevor was kaputt geht, so, am Ende können sie den vielleicht doch noch benutzen, wer weiß, aber hat sich nicht gut angehört, hat sich schon mehr so angehört, als ob der hart ausgegangen ist einfach und ja, gut, ja, ich glaube, mehr brauchen wir zu Mercedes nicht sagen, ne? Hamilton, schwer zu beurteilen,
sehr weil er so früh ausgeschieden ist. Und ich glaube, der freut sich über seine Entscheidung,
ja, was ich glaube die auch.
Saison 2025 angeht, wenn er im Ferrari sitzt.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn auch jetzt das Ausscheiden in Australien, ja, war jetzt eh nicht so sein Wochenende, sah jetzt auch in den ersten Runden im Rennen nicht so aus, als ob er da mega Schritte nach vorne macht. Ja, gibt, glaube ich, schlimmere Rennen, in denen man hätte ausscheiden können.
50 so, Minuten in diesem Kapitel. Wir ballern jetzt aber trotzdem noch unsere Awards für euch raus. In jedem Podcast-Lehrbuch würde stehen, warum habt ihr nicht 4 Kapitel draus gemacht? Aber ja, wir ballern das jetzt raus mit dem Platin Award. Und ich würde behaupten, wir sind uns da relativ einig. Ich überlege jetzt allerdings wieder zu sagen, ich nehme einfach jemanden anders als du. Deswegen übergebe ich da mal an dich.
Ja, ich bin da auch immer am Überlegen, ob man dann mal nicht so die obvious Leute nimmt oder so. Aber das ist ja dann auch doof, weil es dann nicht die kriegen, die es verdient haben, finde ich. Und wenn jemand anders als Max Verstappen gewinnt, dann auch noch nach der Blinddarm-OP, diese Not-OP ja sogar, musste da innerhalb von 2 Wochen schauen, dass er wieder fit wird. Das ist bei mir Carlos Sainz. Der hat keinen Fehler erlaubt, der hat ein starkes Qualifying gehabt, kommt von einer Verletzung so stark zurück. Ja, für mich ist Carlos. Führt kein Weg dran vorbei, finde ich.
Ich komme da halt auch normal nicht rum. Ne? Muss ich ehrlich sagen.
Ja, dann ist es halt so.
Ja, ich nehme auch Carlos. Ich finde, der hat er einfach das verdient, so positiv erwähnt zu werden. Und ich habe 2 andere Kandidaten noch überlegt. Ich kann es ja mal kurz sagen. An Yuki habe ich so ein bisschen gedacht.
Hätte ich auch überlegt, ja.
Hülkenberg habe ich auch gedacht. 2 Rennen jetzt mit Punkten, fand ich ganz interessant. Aber bei der Sainz-Vorstellung gibt es für mich da keine andere Wahl. Und jetzt bin ich allerdings gespannt. Wir haben ja noch unsere Fluppe des Rennwochenendes. Wem du das Ganze da geben wirst. Oder...
Ja, das finde ich, tatsächlich gar nicht so leicht, weil, ja, keine Ahnung, Hamilton hat ein schwieriges Wochenende, aber der ist so früh ausgeschieden, wer weiß, was im Rennen sonst gegangen wäre. Max war auch unverschuldet ausgeschieden. Ja, es muss der, keine Ahnung, der Schlagschrauber von Kicksauber werden oder so. Ich weiß nicht, es ist aber auch schwer, ne? Weißt du auch nicht, wer schuld ist am Ende da, aber... Ich finde, da hat es jetzt keiner so negativ hervorgetan.
Oder halt Kicksauber als Team vielleicht. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, ne?
Ja, ich glaube, weil auch bei Perez will ich jetzt auch nicht sagen, dass es so seine Schuld war, wenn Christian Horner da meint. Ja, das ist dann auch so eine Sache. Die Strafe von Alonso fand ich in der Form auch nicht ganz berechtigt. Deswegen würde ich auch nicht Alonso sagen. Der Crash von Russell war dann aber auch so ein bisschen, hat sich halt überrumpeln lassen. Ja, aber... ist ja auch nicht so ganz seine eigene Schuld, dadurch, dass Alonso ja schon einen Fuchs-Move gemacht hat da. Ja, ich sag einfach mal die Kick-Sauber-Boxen-Stops. Ohne jetzt da einem Mechaniker oder dem Schlagschrauber die Schuld zu geben. Ich sage einfach mal die Boxen-Stops, an was auch immer es liegt, das müssen die hinkriegen.
Da haben wir heute 2 Übereinstimmungen, weil das ist...
Oder die mangelnden Ersatzchassis von Williams.
Oh, das ist auch... Ja? Guter Punkt.
Das auch, dass du als Team da das nicht... Ich meine, klar, Cost Cap und die sind kein großes Team, aber es ist schon ein bisschen, dass du so in der...
fällt mir noch gerade was ein. Alpine übrigens hatte bei einem der beiden Fahrer ja auch keinen Ersatzflügel mehr.
Ja?
Was ja auch völlig komisch ist.
Gerade Flügel, ne?
Also das ist ja wirklich das Teil, was man eigentlich immer parat haben sollte. Ich weiß nur nicht, ob es Gasly oder Ocon war, aber das ist ja auch ein völliges Unding irgendwie. Aber ja, durchs Cost Cap. Aber naja, gut. Vielleicht haben sie gedacht, können sie die Höchstgeschwindigkeit erhöhen, wenn sie ohne fahren. Ist ja auch eine mögliche Taktik, aber...
Ja, weniger Downforce auf den Geraden schneller. Ja, braucht der Renault-Motor.
Der Klassiker damals in den Games. Scheiße, der Flügel ist ab. Ah gut, dann bin ich wenigstens auf den Geraden schnell. Ist nur Hockenheim oder so.
Ja.
Ach Mann. Ja, also...
Ja, dann ich sag mal, dann damit wir da was Unterschiedliches nehmen können, dann sag ich jetzt, locke ich jetzt ein, Fluppe ist für mich die mangelnden Ersatzteile bei Williams.
Sehr schön.
Weil und die so Logan nicht fahren lassen konnten.
Sehr schön, dann kann ich die Boxenstops von Kick Sauber wählen und ich denke, da haben wir eine ganz gute Auswahl getroffen bei dem Ganzen. Und ja, in dem Sinne sind wir durch mit der sportlichen Analyse, mit unseren Awards. Und das nächste Rennen erwartet uns wann?
In 2 Wochen in China.
Yes. Sehr schön.
Also jetzt haben wir erstmal quasi eine Osterpause.
Die erste Podcast-Pause für die Saison, nachdem
wir
letzte Woche...
China, habe ich gesagt, Japan meine ich. Also China ist danach ja erst.
Ja,
haben auch während der Folge,
ich habe eben auch die ganze Zeit von China schon geredet, ja.
Ja, wir haben erstmal noch Japan.
Es ist so ungewöhnlich, dass Japan so früh ist.
Ja, genau, die haben das jetzt mit Baku getauscht, um so ein bisschen das, wie sie quasi rumreisen, ein bisschen zu optimieren. Passt ja jetzt auch Australien über Japan nach China, passt ein bisschen das besser, als wenn man zwischendurch noch nach Aserbaidschan fliegt. Ja. Gut, danach geht's in die USA, kann man sich jetzt drüber streiten, inwiefern das sinnvoll ist.
Gut, da gibt's noch einige Kombinationen, wo man sich denkt, naja.
Ja, aber es ist ja jahreszeitabhängig und lässt sich oft nicht anders machen, aber aber Japan ist
inzwischen. Genau, ja, wie gesagt, die erste Podcast-Pause für euch, aber die Dreamgrid-Folge hat euch hoffentlich gut unterhalten oder wer es noch nicht gehört hat, den wird sie noch gut unterhalten. Ist eine zeitlose Folge ohne Bezug zu der aktuellen Saison, sondern ja, ich würde sagen, seit 2000 ungefähr haben wir einiges Schönes für euch da in petto gehabt. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten Rennen in Japan. Bis zum nächsten Mal, euer Manu
und euer Marc.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.